es ist einfach extrem wichtig, es ist ein riesen Meilenstein, aber damit hört es nicht auf, sondern wir müssen es jetzt leben. Und das geht an jede Pflegefachperson in NRW und es geht uns alle an. Das ist nichts, was wir, sag ich mal, als Kammer geschrieben haben und jetzt ist es ein schönes Dokument, was in der Schublade verschwindet. Das darf es nicht sein und das darf es nie werden. Und das ist uns auch extrem wichtig, dass halt in der pflegerischen Praxis das Dokument Anklang findet, dass man damit arbeitet und dass man das eben für sich selber nutzt und für diese Rechte einsteht und dass wir als Berufsgruppe das wirklich auch aktiv nutzen.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge des Podcasts Pflegestärke. Heute zu einem ganz besonderen Anlass, nämlich wurde am 10.04. die Berufsordnung verabschiedet. Wir nehmen heute auf am 14.04., also das ist noch ganz frisch. Und mit dabei heute in der Podcast-Folge bin unter anderem ich, Eliaf Danz. Und dann gebe ich einfach mal weiter an die Katharina. Hallo.
Hallo, Eliaf.
Genau, die Katharina ist dabei, die Leonie auch wieder. Hallo, Leonie.
Hallo zusammen.
Und als Gast heute die Lea Dörr.
Hallo.
Hallo Lea, wir freuen uns total, dass du auch mit dabei bist. Magst du dich vielleicht noch einmal vorstellen für die Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen?
Ja, gern. Mein Name ist Lea Dörr. Ich bin im Vorstand der Pflegekammer als Beisitzerin für das Ressort Berufsfeldentwicklung zuständig. In meinem Hauptjob arbeite ich als Advanced Practice Nurse im Bereich der Wundversorgung am Uniklinikum Bonn. Und im Rahmen der Berufsordnung war ich im Wesentlichen von Beginn an an der Erstellung beteiligt und vor allem an der inhaltlichen Arbeit eben mit Ilka Milter und vom Hauptamt Dr. Silke Thomas dafür zuständig, den Inhalt in die Form zu bringen, wie er heute ist.
Super, und wir freuen uns total, dass du heute auch mit dabei bist, quasi als die Frau. Du hast es gerade schon gesagt, du warst von Anfang an mit beteiligt.
Du hast ja auch schon gerade Berufsordnung erwähnt und das Schlüsselwort. Und letzte Woche war ja was ganz, ganz Besonderes am 10.04. bei der Kammerversammlung. Ich konnte leider nicht dabei sein, musste leider unterrichten den Tag, aber ich weiß, dass Lea und Leonie, ihr beide wart da. Und zum Thema Berufsordnung, das ist heute auch was Besonderes, was die Lea vor vorne gesagt hat, denn wir haben sie verabschiedet. Könnt ihr dazu erzählen, wie war der Moment? Ich wäre so gerne mit den Emotionen, tatsächlich war kurz auch, habe ja auch mitgekriegt, wie Lea und Ilka ihr auch das in Regionalkonferenzen mit. Ich war auch dabei, auch einmal. Und das war ja wirklich ein ganz spannender Weg. Wie war es aber, wo es tatsächlich verabschiedet worden ist? Und das heißt, es geht jetzt ans Ministerium.
Also es gab ja vorher noch die Diskussion und da auch nochmal so zu reflektieren, was alles schon hinter uns liegt, wie viel Zeit wir dort investiert haben. Auch im Vorhinein haben wir schon gesagt, wir haben so viele Versionen auch von der Berufsordnung gesehen, dass man zum Teil dann unsicher war, was steht drin, haben wir jetzt alles berücksichtigt, ist alles korrekt, ist alles richtig, und als es dann tatsächlich verabschiedet worden ist, also kann ich zumindest für mich sprechen, ich glaube für Ilka war es ähnlich, sind uns 1000 Steine vom Herz gefoltert, weil wir gesagt haben, okay, das, wir haben jetzt einen großen Schritt gemacht und es war halt lange Zeit, die wir jetzt damit verbracht haben, also fast 1,5 Jahre, und zwischenzeitlich hat man gedacht, so, man sieht kein Ende mehr, aber tatsächlich haben wir es jetzt endlich geschafft und es ist nur ein erster Step, also es ist mit Sicherheit der wichtigste, aber es ist eben auch an uns jetzt, dass wir es tatsächlich in der Praxis leben, dass es eben kein Dokument bleibt, sondern dass es ein lebendes, dynamisches Dokument wird, was wir eben für unsere Berufsgruppe und vor allem eben für unsere professionelle Entwicklung auch nutzen. Deswegen ein wichtiger erster Schritt, aber auf jeden Fall noch nicht das Auftragsende in Anführungsstrichen.
Ich weiß nur, dass Leonie mir dann, wir haben sie verabschiedet, geschrieben.
Genau, ich habe es direkt sofort weitergegeben, wie die Live-Schaltung aus der Kammerversammlungssitzung heraus. Und ich habe das Ganze ja aus dem Hauptamt irgendwie mit begleitet und man kam ja immer so einen Schritt näher zur verabschiedeten Berufsordnung. Also ich weiß nicht, Lea, ob es euch auch so gegangen ist, aber als dann irgendwie klar war, dass ihr den finalen Beruf der Kammerversammlung vorgelegt habt, dann ging es nochmal in die Fraktion, der Entwurf, dann wurde in den Ausschüssen auch nochmal über den Entwurf gesprochen und dort gingen dann die Voten quasi nochmal in die Beschlussvorlage rein. Dann wurde nochmal final im Vorstand darüber gesprochen, der Vorstand hat auch positives Votum gegeben. So dass man, ich sag mal, vom Abstimmungsergebnis her oder von der reinen Verabschiedung gar nicht mehr so überrascht war. Aber natürlich ist es nichtsdestotrotz ein total feierlicher Moment. Und ich hatte ja dann quasi die Ehre im gleichen Atemzug, also nachdem ich euch Bescheid gegeben habe, hey, wir haben sie, ging ja auch die Pressemitteilung raus. Und da irgendwie das Feedback jetzt nochmal einzusammeln, die letzten Tage und auch über das Wochenende, es kamen einfach nur durchweg positive Nachrichten. Also ne, das hat mir auch nochmal gezeigt, also man hört das natürlich auch, immer, dass die Pflegefachpersonen wirklich nochmal drauf gewartet haben. Also unsere Mitglieder haben sich gefreut und gesagt so, wow, also ne, der Meilenstein ist jetzt gelegt. Es kam nochmal ganz viel Dankeschön auch rein und wo können wir uns die anschauen und irgendwie jetzt kann es losgehen. Also war das irgendwie schon ein besonderer Moment, der jetzt, glaube ich, noch mal so ein paar Wochen irgendwie auch tragen wird.
Ja, ich kann es nur bestätigen, dass ich von freitags morgens war ich auch im Unterrichten bei meinem Kurs und die haben genau das erwähnt. Haben Sie es gesehen? Ja, ich habe es gesehen und ich habe es gehört tatsächlich.
Und vielleicht, Lea, magst du noch mal so einen kleinen Überblick geben, also über die Inhalte von der Berufsordnung. Also ich sag mal, zum Großteil stehen natürlich auch diese Muss-Inhalte, so habt ihr das immer genannt, drin, die quasi aus dem Heilberufsgesetz nochmal mitgenommen wurden. Das heißt, also was ganz Neues wurde dort ja nicht erschaffen, aber trotzdem ist ja auch ganz viel Pflegekammerstempel dort dann irgendwie mit eingeflossen und diese Kann-Inhalte, die ihr auch ja wirklich breit diskutiert habt in den Regionalkonferenzen, die sind ja auch mit aufgenommen worden.
Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich hatten wir die Muss-Inhalte, die das Heilberg uns einfach, also das Heilberufegesetz uns vorgegeben hat, die einfach zu einer Berufsordnung dazugehören. Viele Inhalte, die uns auch schon bekannt vorkommen, zum Thema Schweigepflicht, zum Thema Dokumentation, Qualitätssicherung, all das, was wir schon, sag ich mal, kennen, aber was für uns nicht als Berufsgruppe in der Berufsordnung bisher geregelt war, sondern nur an anderen Gesetzen und an anderen Stellen. Und neben diesen Hausaufgaben, habe ich sie immer genannt, die wir bekommen haben, die wir schreiben oder die wir größtenteils auch zum Teil einfach übernehmen konnten und sollten, hatten wir ja auch die Punkte, die wir mitnehmen können. Du hast sie zum Teil angesprochen. Also es waren halt Inhalte, bei denen wir uns, nachdem wir im ersten Schritt erstmal geguckt hatten, welche Berufsordnung gibt es überhaupt schon, der berühmte Ethikkodex des ICN, also das International Council of Nurses, wie weit können wir Inhalte da übernehmen, obwohl ein Ethikkodex natürlich was anderes ist als eine Berufsordnung, wie weit können wir uns darauf beziehen. Aber was sind auch Themen, die uns als Pflegefachpersonen im pflegerischen Alltag einfach umtreiben, die wir beachten müssen und die wir jetzt eben erstmals auch selbstständig für unsere Profession eben mit aufnehmen können? Da haben wir ja sehr breit darüber diskutiert und zum Teil eben aufgrund der Entscheidungen auch auf Basis der Mitglieder auf der Regionalkonferenzen haben wir sie eben nicht als eigenen Passus aufgenommen, beispielsweise Digitalisierung oder Nachhaltigkeit, sondern wir haben sie eben mit aufgeführt. Genau, in der Präambel. Und am Anfang haben wir uns sehr schwer getan, tatsächlich Ilka und ich, weil wir gesagt haben, es wird immer mehr zum Paragraphenwerk oder auch, wir haben umgangssprachlich quasi gesagt, Paragraphenmonster und das ist eigentlich nicht das, was wir wollten. Aber deswegen haben wir immer gesagt, das Ganze muss begleitet werden von einer guten Erläuterung. Also es geht grob gesagt um die Rechte und Pflichten, die wir in unserem Beruf eben ja beachten und leben müssen. Neben den Pflichten streiche ich aber auch ganz genau auch die Rechte hervor, weil es halt erstmalig ein Dokument ist, auf das wir uns eben auch im pflegerischen Alltag beziehen können und bei dem wir eben sagen, pflegerische Vorbehaltsaufgaben gehen eben vor anderen Aufgaben. Also wenn wir in die Bredouille in Anführungsstrichen kommen, dass wir eben wählen müssen, in Anführungsstrichen, welche Aufgaben wir umsetzen, ist es ganz klar, dass wir eben der Berufsordnung folgend unsere Vorbehaltsaufgaben erstmal umsetzen müssen. Es ist aber auch geregelt, was passiert bei Berufspflichtverletzungen. Wie sollen wir uns im Kontext von Fortbildung verhalten? Wir haben auch nochmal den Passus Bildung aufgenommen. Da ging es auch nochmal darum, dass wir alle eben Verantwortung in der Bildung, in der Ausbildung, auch Weiterbildung von unserem Nachwuchs natürlich haben, aber auch von, sag ich mal, KollegInnen, die sich im Studium befinden, die sich in der Weiterbildung befinden etc. Das war eben auch nochmal ein großes Thema, auch auf den Regionalkonferenzen, dass das nochmal mit aufgenommen werden soll. Das Thema Pflege in der Forschung, häufig, glaube ich, unterschätzt, weil es noch nicht so, also noch nicht so auch im interprofessionellen Sektor noch nicht unbedingt bekannt ist, also so erlebe ich zumindest im Alltag, dass wir selber auch forschen, aber dass wir eben natürlich auch an Forschung mitwirken in verschiedensten Formen. Genau, aber was ist auch zum Thema Informationspflicht, pflegefachliche Weisung, also das ist alles beinhaltet in natürlich entsprechend juristisch korrekten Formulierungen, also dass es eben auch eindeutig ist und rechtlich eindeutig auch eben auslegbar in Anführungsstrichen. Aber im Groben und Ganzen sind es halt erstmal die Sachen, auf die wir uns dann im pflegerischen Alltag auch beziehen können.
Also das Ganze sehr praxisnah gestaltet und wie man quasi sehr praktisch nochmal im Alltag seinen Beruf definieren kann und wo man, wir als Pflegefachpersonen, unseren Schwerpunkt auch drauflegen.
Tatsächlich im eigentlichen Dokument, also in der Berufsordnung als Paragraphenabbildung, erstmal tatsächlich in dem eindeutig formulierten Juristendeutsch, in Anführungsstrichen, habe ich es genannt, in der Zwischenzeit. Aber wir haben gesagt, damit eben diese Formulierungen, die dort enthalten sind, auch eindeutig verständlich sind, haben wir eben auch noch das Erläuterungsdokument parallel erstellt, beziehungsweise da geht großer Dank an die Unterarbeitsgruppe des Rechtsausschusses, die das eben für uns und mit uns erstellt haben, die sehr genau hingeguckt haben, was brauchen die Pflegefachpersonen im pflegerischen Alltag, um diese Paragraphen eben auch umsetzen zu können, zu verstehen, zu wissen, wo wende ich mich hin im Fall dessen, dass ich beispielsweise eine Berufspflichtverletzung wahrnehme oder ähnliches, die auch nochmal ganz klar machen bei der Berufshaftpflicht, was kann man in Anspruch nehmen, wen kann man fragen, etc. pp., weil wir eben auch gesagt haben, alleine dieses Dokument der Berufsordnung ist uns nicht praxisnah genug, sondern wir haben gesagt, dafür braucht es Erläuterung, das ist auch üblich, also Rheinland-Pfalz hat das bei ihrer Berufsordnung auch und deswegen haben wir auch gesagt, wir müssen aber jetzt auch im zweiten Schritt auch noch gucken, dass wir es trotzdem noch praxisnäher machen. Also durch verschiedene Kommunikationsstrategien und Konzepte eben auch deutlich machen, dass dieses Dokument, auch wenn es jetzt erstmal als Basisdokument sehr paragraphenlastig ist, dass es für uns enorme Rechte hat und die wir eben auch leben müssen und die wir einsetzen können und dürfen und auf die wir stolz sein können als Profession, weil es uns eben als Profession enorm weiter nach vorne bringt und in der Anerkennung anderer Berufsgruppen eben auch und dort schon selbstverständlich ist. Für uns ist es jetzt ein Novum, was wir tatsächlich echt als Meilenstein feiern können.
Man merkt auf jeden Fall allein die Art und Weise, wie du darüber sprichst, wie viel Leidenschaft und Energie einfach in diesem ganzen Prozess drin steckte oder jetzt, wie du auch gerade eben sagtest, so einfach auch in diesem Moment, wo wie es erwähnt wurde, in dem Moment, wo es dann im Endeffekt verabschiedet wurde. Und du hast ganz am Anfang gesagt, das ist auch so ein dynamisches Dokument, also das heißt, es soll sich weiterentwickeln. Wie ist da so der Plan? Wird das quasi in einem regelmäßigen Rhythmus nochmal bearbeitet oder wie sieht es da aus? Inwieweit bleibt dieses Dokument dynamisch?
Genau, also wir haben das von Anfang an auch deutlich gemacht, wir sind eine Kammer im Aufbau. Das heißt, manche Aspekte können wir noch nicht in die Paragraphen integrieren. Da standen ursprünglich Paragraphen, die wir dann aber aus juristischen Gründen, weil sie leer waren, nicht einfach leer quasi stehen lassen konnten als Platzhalter. Das sind zum Beispiel das Thema Ethikkommission oder tatsächlich das Thema, was natürlich jetzt auch in der aktuellen Debatte sehr spannend ist, mit Verschreibungsfähigkeit etc. Alles Punkte, die wir als Kammer noch nicht abschließend bearbeitet haben, beziehungsweise wir haben einfach noch keine Ethikkommission aufgebaut vollständig oder wir sind da noch in den Grundzügen. Das heißt, solche Aspekte müssen mit der Zeit und mit dem Aufbau der Kammer weiter aufgebaut werden und auch Ausformulierungen oder genauere Verweise. Zum Beispiel haben wir jetzt erstmal in der Berufsordnung, so wie es ja auch im Pflegeberufegesetz steht, dass wir eine grundsätzliche Fortbildungspflicht haben. Und da ist es natürlich so, dass wir uns, weil sobald wir eine Fortbildungsordnung und so weiter haben, dass wir uns auch auf sowas beziehen können. Aber dadurch, dass wir jetzt eben einfach uns noch im Aufbau befinden, das alles noch nicht haben, mussten wir halt bestimmte Sachen noch rauslassen. Und deswegen haben wir aber auch immer gesagt, dass es uns wichtig ist, wenn es Themen gibt, die sich im pflegerischen Alltag ergeben, die dort mit geregelt werden müssen, dass die Berufsordnung an sich nicht ein starres Dokument ist, mit dem wir nicht zukünftig arbeiten können, sondern die Berufsordnung muss sich unserer Profession anpassen. Und auch unsere Profession entwickelt sich immer weiter den Bedarfen entlang und Bedürfnissen natürlich auch. Und wenn es bestimmte Themen gibt, die zukünftig für uns relevant werden, durch die verschiedensten Kanäle, sage ich mal, dann muss das mit aufgenommen werden. Wir haben jetzt keinen Zeitplan, dass wir sagen, in 2 Monaten packen wir die Berufsordnung nochmal an, sondern wir bleiben da dynamisch und gucken halt, welche Entwicklungen sind im Gange. Und ich denke, da werden im Wesentlichen Ilka und ich natürlich auch immer wieder drauf gucken, weil es einfach unsere Aufgabe bis jetzt war. Und wir werden dahingehend dann immer prüfen, sind das Dinge, die wir damit aufnehmen müssen, beziehungsweise die sich eben auch aufgrund des Aufbaus dann Stück für Stück ergeben.
Bei der Weiterbildungsordnung merke ich das immer ganz besonders in der Vorbereitung der Kammerversammlungssitzung, weil dort ja auch wirklich noch einige Änderungsanträge eingehen, die dann nochmal diskutiert und abgestimmt werden. Also eben ein Beispiel, was mir da immer im Kopf hängen geblieben ist, da ging es um die Nachkommastellen, die in der Weiterbildungsordnung nicht ganz konkret aufgenommen worden ist und wo dann aber aus der Praxis, glaube ich, von den Weiterbildungsstätten nochmal die Rückmeldung kam, hey, wenn das nicht konkretisiert wird, dann gibt es hier wirklich nochmal eine Veränderung in der Note und könnt ihr da nochmal nachbessern. Dann wird das direkt in die nächste Sitzung mit aufgenommen und dahingehend die Weiterbildungsordnung dann nochmal angefasst und geändert. Und ich glaube, genauso stelle ich mir das dann auch in der Berufsordnung vor. Wenn irgendwas auffällt oder wenn es neue Entwicklungen gibt, dass man die dann auch, sag mal, verhältnismäßig schnell dann auch nochmal anpassen kann.
Das kann ich ja nur bestätigen aus einer Weiterbildung steht tatsächlich, ne? Aber Lea, auch tatsächlich, was ich vorne erwähnt hatte, ihr hattet ja wirklich Regionalkonferenzen und ich empfand das so ein konstruktiver Austausch, weil ihr habt wirklich versucht, nochmal das zu bestätigen, ihr habt echt versucht, was Tatkräftiges zu machen oder Fähiges und aber auch tatsächlich Praxisnahes. Also mir persönlich, wenn ich das so durchgelesen habe, mir hat es, ah ja, das ist meine Sicherheit jetzt. Das ist so jetzt mein ethischer, fachlicher Kompass. Weil meistens kommt da, vielleicht könnt ihr mich gerne verbessern, aber meistens so und so musst du mit dem Patienten umgehen. Sondern tatsächlich nein. Auch so, wie ist es überhaupt dein Zugang? Wie hast du tatsächlich mit deinem Team auch? Ne? Und das gibt mir persönlich, sag ich mal, auch eine, die schon ein bisschen länger dabei ist, auch kann ich mir vorstellen, bei den jüngeren Kollegen wirklich Sicherheit. Nee, das ist meine Ordnung. Ne? Und darauf berufe ich mich. Und das zeigt tatsächlich, also vielleicht lehne ich mich da zu weit aus dem Fenster, aber mit dieser Berufsordnung hat gezeigt, ja, wir können, Selbstverwaltung von der Pflege funktioniert. Es hat geklappt.
Ja, es definiert, glaube ich, einfach so ein berufliches Selbstverständnis, ne? Also dass man auch mehr so eine Identität, ich finde, Pflege ist oft in vielen unterschiedlichen Kontexten manchmal auch so ein nicht ganz klar definierter Begriff, auch was ist jetzt Pflege, was ist nicht Pflege und ähnliches. Und das ist einfach, genau, so ein Leitfaden, an dem man sich so ein bisschen langhangeln kann, um auch so ein bisschen ein eigenes berufliches Selbstverständnis da zu entwickeln oder auch weiterzuentwickeln.
Ja, total. Also ich glaube, das ist immer dieses, also so der Schritt hin. Ich hatte heute Morgen nochmal irgendwie in meine Bachelorarbeit reingeschaut. Da ging es nämlich um das Thema, wie die Pflegekammern der Professionalisierung des Pflegeberufes beitragen können. Und da hatte ich nämlich auch nochmal nach den Wörtern Berufsordnung geschaut. Aber das jetzt nochmal so mitzuerleben, was das dann auch wirklich bedeutet, also für die Praxis. Und Lea, da würde ich vielleicht nochmal eine Frage an dich stellen, ob du so eine Art vielleicht Fallbeispiel hast oder, sag ich mal, ob dir eine Situation einfällt, wo die Berufsordnung auch wirklich geholfen hätte und jetzt in Zukunft auch helfen wird.
Ja, tatsächlich ein Beispiel, was sehr ähnlich ist dem, was wir auch schon am Deutschen Pflegetag vorgestellt haben, was einem Kollegen, sag ich mal, passiert ist. Aber dieses typische, in Anführungsstrichen, es findet die bekannte Unterbesetzung statt und dann wird gesagt, naja, wir können heute nicht alle Aufgaben schaffen, wir müssen priorisieren. Und ich weiß, dass ich damals, als ich auf der pädiatrischen Intensivstation gearbeitet habe, dass gesagt wurde in der Übergabe, ja, dann müsst ihr halt alle grundpflegerischen Tätigkeiten heute sein lassen. Behandlungspflege steht an und halt im Grunde dann, es war damit gemeint vor allem, dass halt die medizinischen Tätigkeiten umgesetzt werden, dass das halt läuft. Und damals habe ich schon gedacht, das hat mich geärgert in der Situation, da war ich frisch examiniert, weil ich dachte so, naja, aber das degradiert Grundpflege jetzt gerade so, brauchen wir nicht im Fall des Falles. Im Fall des Falles ist es wichtig, dass die ärztlichen Tätigkeiten oder die Tätigkeiten, die für die medizinischen Diagnostiken etc. laufen müssen, was die natürlich wichtig sind, das will ich nicht darstellen, aber dieses Verständnis, dass unsere pflegerische Tätigkeit auch eventuell durch Körperpflege, dadurch, dass wir eine Inspektion vornehmen, dass wir eben verstehen, was ist mit dem Patienten, dass wir die Patienten ganzheitlich wahrnehmen können und eben nicht nur punktuell über Blutwerte, über Herzfrequenz etc. Das hat mir damals gefehlt und ich habe mich aber nicht getraut, muss ich ganz ehrlich sagen, damals als frisch Examinierte irgendwas zu sagen, weil ich dachte, ja, okay, wenn dir das jetzt gesagt wird, dann machst du das. Und heute weiß ich es besser und heute weiß ich auch, dass ich in solchen Momenten dann auch, wenn ich jetzt hier, sage ich mal, im Konsildienst tätig bin, dann meine Kollegen darauf anspreche und sage, hey, du hast mir doch gerade gesagt, du bist heute im Stress, warum machst du jetzt die und die Aufgabe in Anführungsstrichen? Und dieses Selbstbewusstsein, dass wir sind kein Assistenzberuf, wir sind ein eigenständiger Heilberuf, wir sind eine eigenständige Profession. Das heißt, meine Aufgaben sind genauso wichtig, wenn nicht zum Teil wichtiger, und ich darf dafür einstehen. Und das kann ich jetzt mit der Berufsordnung, also wenn daran, also grundsätzlich bestand daran ja auch vorher kein Zweifel, aber dass ich halt jetzt ein Dokument habe, was ich im besten Fall aus der Kitteltasche ziehen kann und sagen kann, nee, also es ist deine ärztliche Aufgabe ist mit Sicherheit wichtig. Wenn sie dir wichtig ist, dann musst du sie jetzt durchführen. Ich muss aber meine pflegerischen Tätigkeiten genauso durchführen, weil sie für den Patienten genauso wichtig sind. Und das ist halt diese Situation, sag ich mal, die natürlich auch hoch emotional ist für alle Beteiligten, weil wir haben Fachkräftemangel auf allen Ebenen, aber da tatsächlich sich eben die PatientInnen wieder in den Fokus zu rücken und dafür einstehen zu können, was Pflege eben ist. Das ist, glaube ich, der Fokus, den wir damit auch leben können.
Und ich glaube, da wird es ja auch immer genau spannend in solchen Momenten. Und ich erinnere mich noch an die Regionalkonferenzen, dass ihr dort auch immer noch quasi einen fachlichen Input zum Thema Arbeitsrecht und Berufsrecht, also wo sich das irgendwie trennt. Magst du da vielleicht unseren Hörer und Hörerinnen nochmal so einen kleinen Einblick geben irgendwie? Also ob man das irgendwie so sagen kann, so hier ist quasi trennscharf Arbeitsrecht und trennscharf Berufsordnung. Ich sehe es gerade schon in deinem Blick. So einfach ist es, glaube ich, dann doch nicht.
Ja, tatsächlich nicht. Also es gibt viele Aspekte, die auch im Arbeitsrecht geregelt werden. Man muss das halt tatsächlich auch dann in der Situation individuell prüfen. Welche Bereiche sind betroffen? Habe ich alle Aspekte aus dem Arbeitsrecht erfüllt? Betrifft es das Berufsrecht? Sind diejenigen, die beteiligt sind von meinem Berufsrecht, eben auch betroffen? Also die Berufsordnung gilt für Pflegefachpersonen. Das heißt, ich muss natürlich auch immer prüfen, ob alle Beteiligten damit abgebildet sind oder ob es auch noch andere Aspekte gibt. Das heißt, so einfach und trennscharf ist es immer nicht. Aber unser Berufsrecht ist eben jetzt erstmal, für uns geregelt, für uns auch festgelegt. Alle Aspekte, die uns betreffen, was ich ja eben schon gesagt habe, was vorher irgendwo anders geregelt war mit Schweigepflicht und so weiter, sind in diesem Dokument genauso abgebildet, beziehen sich auch auf die Regelungen, die dort hinter sind. Aber sie sind halt endlich an einer Stelle geeint. Aber wie gesagt, im Einzelfall muss man immer noch mal kritisch juristisch dann auch prüfen. Also das war auch so ein Learning, wie juristisch das dann am Ende des Tages ist und wie frustriert ich oft war tatsächlich, weil ich gedacht habe, so boah, das ist so weit von meinem pflegerischen Alltag entfernt. Und jetzt diskutieren wir über kleine Wörter wie, sag ich mal, muss, soll, kann. Und das waren für mich so Aspekte, mit denen hatte ich vorher noch nie was zu tun, weil ich halt, das ist nicht mein pflegerischer Alltag. Und das war aber ein super Wachstumsprozess, sag ich mal. Man hat super viel gelernt. Aber ich glaube, wir haben dadurch immer wieder diesen pflegerischen Fokus auch gehabt. Und deswegen hatten wir das bei den Regionalkonferenzen auch mal mit, weil wir selber auch gesagt haben, das ist halt super schwer oft auch zu trennen und wirklich präzise und scharf zu trennen. Und ja, das muss man einfach im Hinterkopf behalten, genau.
Ich habe noch mal eine weitere Frage, wo du gesagt hast, vorhin so ein bisschen Fortbildung erwähnt hast. Gibt es irgendwie schon eine Vorstellung oder habt ihr schon so ein bisschen einen Plan, wie auch das in Aus- oder Weiterbildung integriert werden soll? Gibt es da schon Ideen oder ist das jetzt, wird das eher so jetzt im weiteren laufenden Prozess kommen?
Also wie tatsächlich das jetzt konkret dann geregelt wird, das wird die Fortbildungsordnung klären, das wird der Bildungsausschuss festlegen. Da sind wir tatsächlich, also wir haben quasi den Grundpfeiler gesetzt und wie das jetzt ausgearbeitet wird, das muss dann tatsächlich im Aufbau geklärt werden. Ich meine, man sieht an Rheinland-Pfalz, welche Möglichkeiten sich da ergeben. Die haben ja gerade die Fortbildungsordnung schon verabschiedet. Und da muss man einfach gucken, also wie können wir das zukünftig realisieren, dass es eben auch für die Pflegefachpersonen wieder realistisch und umsetzbar ist, dass wir da dann eben auch Möglichkeiten schaffen, die für alle gangbar sind und die natürlich einen hochstehenden Berufsstand sichern. Ganz klar, wir sind als Pflegekammer in NRW und natürlich auch in Rheinland-Pfalz dafür zuständig, die pflegerische Versorgung der Bevölkerung durch einen hochstehenden Berufsstand zu sichern. Oft wird uns ja vorgeworfen, es wird unmöglich, in Anführungsstrichen. Das darf es natürlich nicht sein und das wäre ja auch nie in unserem Interesse, weil wir sind auch alle Pflegefachpersonen und man muss es so gestalten, dass man diesen Ansprüchen gerecht wird, aber es eben auch unter realistischen Bedingungen. Aber das, wie gesagt, wird die nächste Hausaufgabe sein, dass wir uns da an die Erstellung der entsprechenden nächsten Ordnungen machen und halt diesem Satz, der tatsächlich am Pflegeberufegesetz steht, dass wir eine Fortbildungspflicht haben, uns auf dem neuesten Stand zu halten, dass wir dem Leben einhauchen und gucken, wie wir ihn eben auch umsetzen, dass es halt auch für alle möglich ist.
Ja, da freue ich mich auch tatsächlich drauf, wie du auch sagst, einfach auch mal Leben einhauchen und auch die Ernsthaftigkeit auch dahin, so ist es wichtig, ne? Also viele, die Praxisanleitenden sind, ne, klar, die haben die pädagogische oder berufspädagogische Verpflichtung, ne, damit der Praxisanleiter, aber das war es dann auch schon. Und alle zwei Jahre, Elia als, sag ich mal, Instructor, ne, alle zwei Jahre mal eben, sag ich mal, jetzt von der Intensivsetting, also vom Funktionsbereich, mal ein Reanimationstraining, ne, vielleicht ein bisschen erweitert, vielleicht aber Basics, aber das muss öfters und da sind auch viele, viele andere von bis, da freue ich mich drauf, wenn wir dann auch hier in NRW auch soweit sind.
Ich würde vielleicht noch gerne auf einen Punkt, weil ich glaube, das ist auch immer das, was natürlich so die Pflegefachpersonen interessiert, was nämlich jetzt passiert, also du sagst es ja auch immer mehr Rechte und mehr Pflichten, das ist jetzt wirklich, sag ich mal, auf Papier gemeißelt, häufig digital eher abrufbar. Aber was denn passiert, wenn man gegen die Berufsordnung verstößt? Oder wenn man das vielleicht auch bei Kollegen oder Kollegen mitbekommt oder auch irgendwie merkt, dass es nicht wirklich gelebt wird, was man da auch für Möglichkeiten hat, darauf aufmerksam zu machen?
Tatsächlich ist das in unserem Paragraphen 4 Anzeige und Meldepflicht von Berufspflichtverletzungen geregelt, also Verletzungen, die quasi im Rahmen der Berufsordnung stattfinden, für diejenigen, die eben da auch von betroffen sind. Im Passus steht, dass der Arbeitgeber oder beziehungsweise der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte und die Kammer informiert werden müssen. Und da haben wir auch im Erläuterungsdokument auch die verschiedenen Anlaufstellen. Also man kann an berufsvergehen@pflegekammer-nrw oder eben auch telefonisch oder auch postalisch das einreichen. Dabei geht es uns, und das ist ganz wichtig, es war immer wieder auch eine Diskussion, das geht uns nicht um Denunziantentum. Und ich glaube, das muss man auch nochmal ganz klar herausstellen. Wir machen alle Fehler, Irren ist menschlich, solange wir es erkennen und darüber sprechen. Und das Ausräumen, ist, dann ist das in Ordnung. Aber Berufspflichtverletzungen, die als solche nicht erkannt und eben auch nicht genannt werden etc., das geht nicht. Also wir brauchen einen hochstehenden Berufsstand und bisher war das nicht geregelt. Bisher, klar, wir konnten, also wir müssen zum Teil bei bestimmten Punkten die Staatsanwaltschaft mit einbeziehen und entsprechende Anzeigen erstatten. Aber wenn wir darauf hinweisen, wenn wir eine sach- und fachgerechte pflegerische Versorgung nicht ermöglicht bekommen oder nicht umsetzen können und das auch trotz der Hinweise darauf zum Beispiel nicht erfolgt, dann müssen wir das melden können und dann müssen wir als Kammer auch darauf reagieren können. Denn nur wenn wir davon erfahren, können wir natürlich da auch entsprechend, sage ich mal, eingreifen. Das ist aber auch da so, dass natürlich erstmal da jemand vorgeschaltet ist. Also auch da ist es nicht so, dass wir da pauschal drüber urteilen, darum geht's nicht, sondern dass halt eine Kommission dann auch darüber entscheidet, ist es wirklich tatsächlich eine Berufspflichtverletzung? Gab es vielleicht Gründe, die dazu geführt haben, in Anführungsstrichen, oder ist es aber tatsächlich eine Verletzung, die entsprechend geahndet werden muss und die wir dann entsprechend auch ahnden müssen mit den Maßnahmen, damit eben sowas in Zukunft nicht mehr vorkommt. Wir wünschen uns das natürlich alle nicht, um Gottes Willen. Das ist ein kleiner Prozentteil. Aber es muss eben auch die Möglichkeit bestehen, auch hier entsteht, also jetzt durch die Berufsordnung das Recht, das eben auch anzuzeigen oder beziehungsweise tatsächlich auch die Pflicht, dass es eben angezeigt werden muss, damit man halt eben auch, sag ich mal, wieder sich, ich sag's immer so oft, aber sich beziehend darauf, wir müssen die pflegerische Versorgung sichern und das können wir nur, indem wir eben auch sowas darstellen.
Ja, und wie du sagst, Fehler sind menschlich, aber um einfach eine gesunde Fehlerkultur zu leben, ist das wirklich auch essentiell und wichtig, ne? Und auch die Profession zu stärken.
Ich finde, dass es oft im pflegerischen Alltag, also dass man über Fehler spricht, ist so, also ich erlebe es noch nicht so offen. Also wir erleben mit Systemen wie CIS und so weiter, dass wir Fehler offenlegen und sagen, wie kam es denn überhaupt zu diesem Fehler? Was ist passiert, dass dieser Fehler entstanden ist? Das ist, ich glaube, elementar, weil es passiert im Stress, wir machen alle Fehler und dass wir dann halt aber dafür sorgen, dass sie eben nicht nochmal passieren, dass eben zumindest, also oder die Folgen abgemildert werden oder ähnliches, indem wir zum Beispiel Systeme anpassen, indem wir feststellen, vielleicht ist hier auch ein Problem, wie wir bestimmte Sachen aufgebaut haben. Vielleicht müssen wir dort Veränderungen vornehmen. Und wenn wir als Kammer beispielsweise auf anderer Ebene, politischer Ebene nochmal ansetzen müssen, weil wir sagen, bestimmte strukturelle Regelungen funktionieren nicht, weil beispielsweise dort den Pflegefachpersonen in Anführungsstrichen Steine in den Weg gelegt werden, dann müssen wir das angehen, dann müssen wir das aber auch wissen. Und wenn wir es halt nicht wissen, dann können wir es nicht machen. Aber ich glaube, das müssen wir auch, das ist mir halt auch wichtig, Fehler sollten nicht vertuscht werden, darum geht es nicht, sondern sie müssen offengelegt werden. Aber hier um den Passus geht es, wie gesagt, eben nicht um Denunziantentum und das war uns an jeder Stelle wichtig. Also es geht hier wirklich um die Berufsrechte im Rahmen der Berufsordnung und wenn die verletzt werden, dann müssen die auch angezeigt werden.
Also einfach die Entwicklung irgendwie einer gesunden Fehlerkultur und da ein gesunder Umgang mit. Und das ist wahrscheinlich auch einfach, wie du es gesagt hast, so ein bisschen, oder wie es so ein bisschen rauskam, ein bisschen Prozess, auf den wir uns vielleicht auch als Berufsgruppe überhaupt erstmal hinbewegen müssen.
Genau. Also es ist, wie gesagt, nicht, dass wir, also wenn diese Anzeige erfolgt, sofort da quasi Einzelurteile in Anführungsstrichen fällen, sondern wie gesagt, eine Kommission analysiert das sehr genau und dann werden entsprechende Konsequenzen, wenn sie nötig sind, gezogen oder eben auch nicht. Oder man spricht halt mit den Betroffenen und so weiter. Also das ist uns wichtig in dem Kontext.
Wir haben ja vielleicht auch als Hörer oder Hörerin die ein oder andere Auszubildende oder Auszubildenden. Inwieweit greift die Berufsordnung denn dort? Das sind ja noch keine, sag ich mal, vollständigen Pflegefachpersonen, die haben ihr Examen noch nicht abgelegt. Aber inwiefern kann die Berufsordnung denn auch denen zur Seite stehen oder auch dort unterstützen?
Tatsächlich war noch an den Regionalkonferenzen Auszubildende mit beteiligt. Das war uns auch wichtig, dass wir gesagt haben, deren Perspektive auf die Dinge, vor allem auf den Paragraphen 18, Verantwortung in der Bildung, war uns extrem wichtig, weil wir gesagt haben, ist das ein Gefühl, ist das ein Eindruck, den wir haben, der in der Realität so gar nicht vorherrscht? Oder ist es etwas, was wir aufnehmen müssen? Und da haben die Auszubildenden auch gesagt, dass es ihnen sehr, sehr wichtig ist, dass wirklich auch alle Pflegefachpersonen, also dass sie Vorbildfunktion haben und dass sie eben auch die Unterstützung der Ausbildung vorantreiben müssen. Also dass es nicht nur um, sag ich mal, jetzt übertrieben gesprochen, die Praxisanleiter geht, die die Ausbildung vornehmen, sondern dass alle, die mit den Auszubildenden zusammenarbeiten und das betrifft eben nicht nur die Auszubildenden, das betrifft auch diejenigen, die sich in Weiterbildung befinden, Praktikanten, das betrifft aber auch natürlich Pflegefachpersonen, die sich im Studium befinden oder so ähnliches, also alle möglichen Konstellationen, dass die natürlich die entsprechenden Unterstützungen beinhalten und dass wir alle dafür in Auftrag haben und das haben die Auszubildenden uns auch nochmal sehr deutlich zurückgespiegelt, dass das eben auch, dass ihnen wichtig ist, dass das in der Berufsordnung steht. Und das war auch ein klares Votum, was wir von den Regionalkonferenzen auch als wichtigen Schwerpunkt mitgenommen haben. Und deswegen auch dieser Passus nach demokratischer Entscheidung, also nach den Regionalkonferenzen konnten alle, nachdem alle Ergebnisse präsentiert wurden, eben entscheiden, wie welcher Paragraph drin bleiben soll. Und dieser Paragraph wurde da eben drin belassen, weil diejenigen sich das gewünscht haben. Und ich glaube, da eben, dass für die Auszubildenden auch ein wichtiger Punkt gesichert ist, dass sie wissen, dass auch ihre Bedarf und Bedürfnisse von uns berücksichtigt werden.
Absolut. Also wenn ich da noch an meine eigene Ausbildungszeit zurückdenke, war das für mich auch essentiell. Also dass man auch in den Teams, sage ich mal, nicht nur den Praxisanleitenden zur Seite gestellt wurde, sondern auch von den anderen Teammitgliedern irgendwie mitgenommen wurde und auch von denen natürlich lernen konnte und auch lernen wollte. Aber wenn die einen nicht unbedingt irgendwie mit an die Hand genommen haben, dann waren manche Dienste dann doch auch sehr Drüge.
Ja, haben wir jetzt auf jeden Fall einmal irgendwie auf ganz vielen Perspektiven das Thema Berufsordnung uns so ein bisschen angeschaut. Vielen Dank, Lea, dass du uns so ein bisschen deine Perspektive und so ein bisschen diesen Prozess aufgezeigt hast, beziehungsweise wir auch so ein bisschen Gefühl dafür kriegen konnten, was überhaupt alles dahinter steht, was das alles mit sich bringt und was es auch wirklich für praktische Auswirkungen hat. Aber bevor wir jetzt gleich hier zum Ende der Podcast-Folge kommen, nochmal eine Frage an dich. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, boah, das brennt mir gerade noch auf der Seele, das ist irgendwie noch eine Sache zum Thema Berufsordnung, die auf jeden Fall noch mit in diese Podcast-Folge gehört, dann genau würde ich dir einfach an der Stelle nochmal das Wort überlassen.
Ja, vielleicht tatsächlich Bezug nehmend auf den Anfang. Es ist einfach extrem wichtig, es ist ein riesen Meilenstein, aber damit hört es nicht auf, sondern wir müssen es jetzt leben. Und das geht an jede Pflegefachperson in NRW und es geht uns alle an. Das ist nichts, was wir, sag ich mal, als Kammer geschrieben haben und jetzt ist es ein schönes Dokument, was in der Schublade verschwindet. Das darf es nicht sein und das darf es nie werden. Und das ist uns auch extrem wichtig, dass halt in der pflegerischen Praxis das Dokument Anklang findet, dass man damit arbeitet und dass man das eben für sich selber nutzt und für diese Rechte einsteht und dass wir als Berufsgruppe das wirklich auch aktiv nutzen und da auch weiter wachsen dran, also weiter als Profession uns etablieren und stärken und dass wir unser Selbstbewusstsein da auch mit weiter unterfüttern können, in Anführungsstrichen. Und deswegen ist es halt tatsächlich, es ist nicht fertig, sondern jetzt beginnt tatsächlich erst die richtige Arbeit. Denn jetzt geht es für jeden von uns darum, dass wir es so umsetzen und dass wir unseren Berufsstand, unsere Profession damit weiter aufbauen und ausbauen. Und wie gesagt, es ist halt ein dynamisches Dokument, es ist weit von fertig. Und wenn Inhalte fehlen, in Anführungszeichen, also was heißt weit von fertig, aber im ersten Entwurf fertig, aber wenn Inhalte fehlen, wenn sich was verändert, dann meldet euch bei uns, dann könnt ihr euch jederzeit bei uns als Kammer melden, auch bei uns vom Vorstand an Ilka oder mich wenden. Wir haben eine breite Partizipation ermöglicht. Wir haben über Regionalkonferenzen, über die Beteiligung der Kammermitglieder, Kammerversammlungsmitglieder, über die Fraktionen, aber auch über den Austausch in den Kammerversammlungen, aber tatsächlich auch im Austausch mit dem berufspolitischen Beirat viele Meinungen eingeholt. Wir hatten die Verhältnismäßigkeitsprüfung. Das heißt, wir hatten extrem viel Input, der dazu beigetragen hat. Aber wenn trotzdem was fehlt, dann müssen wir das wissen und mit aufnehmen. Und ja, ich kann nur dafür sagen, dass wir müssen es jetzt leben, damit die Arbeit tatsächlich eben wirklich auch sich in der Praxis widerspiegelt, ist es an jedem von uns, diese Berufsordnung zu leben und da eben auch im Alter, im pflegerischen Alltag mitzuarbeiten.
Sag ich, jetzt ist der Moment, wo man tatsächlich den Champagner einmal proppen kann. Aber da wir virtuell sitzen, klappt das heute nicht. Nur ein Glas Wasser auf das Ganze. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, würde ich tatsächlich gerne vor allem Lea und Ilka mit euch mal zusammen anstoßen auf die Arbeit, die ihr auch vorgeleistet hat und einfach auf diesen Meilenstein. Aber an die Zuhörerinnen und Zuhörer, da wir hier auch virtuell das Glas erheben, könnt ihr in Kommentaren einmal auch ein Sektchen auf unsere Berufsordnung in der Pflege.
So, und ich glaube, damit war es also auch wieder für die heutige Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank, liebe Lea, dass wir dich heute zu Gast haben durften und du uns einfach mit in den Prozess und diesen aktuellen Stand der Berufsordnung, dieses dynamische Dokument mitgenommen hast. Und vielen, vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich nochmal darüber berichten durfte, auch wenn es ein langer Prozess ist. Es ist immer wieder schön, darüber zu sprechen und zu sehen, dass wir das geschafft haben. Ich möchte natürlich auch mich nochmal bei allen bedanken, die mitgemacht haben, bei allen Kammermitgliedern, die auf den Regionalkonferenzen waren, beim Berufspolitischen Beirat für den Input, bei allen, die in der Verhältnismäßigkeitsprüfung uns Rückmeldungen gegeben haben, natürlich auch bei unseren KollegInnen aus der Kammerversammlung. Ganz besonders gilt natürlich mein Dank auch der Unterarbeitsgruppe des Rechtsausschusses für ihre tolle Arbeit zum Begleitdokument, aber natürlich an allererster Stelle an meine beiden KollegInnen, vor allem Ilka Mildner und Dr. Silke Thomas, dass wir das über diesen Prozess so sauber auch über die Bühne gebracht haben, in Anführungsstrichen nur das. Also es war kein einfacher Prozess, wir haben viel diskutiert, aber es hat so viel Spaß gemacht und danke, dass ihr uns da auch immer vom Hauptamt so unterstützt habt und danke Ilka für deinen wahnsinniges Engagement auch im Bereich der Partizipation und dann auch in der Ausgestaltung der Berufsordnung.
Absolut. Also ich glaube, ein großes Dankeschön und vor allem auch ein großes Dankeschön an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es bis hierher geschafft haben. Dann wollen wir uns auch bei euch verabschieden, ob ihr gerade auf dem Heimweg seid oder vielleicht auf dem Weg zur Schicht, ob ihr arbeiten müsst oder vielleicht auch einen Zone-2-Lauf macht und gerade mit 10-Minuten-Pace irgendwie über die Trasse schleicht. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen oder eine schöne Tea-Time und verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss zusammen.
Tschüss.